Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Margarete Wohlan. Es geht heute zurück in das Jahr 1971 und es geht um die Jugend, die, so die These der folgenden Sendung, nicht nur eine neue Generation ist, sondern eine neue Art von Generation. Warum sie das ist und was genau das heißt, auch das wird Thema sein. Die Sendung ist ein Gemeinschaftswerk der Redaktion des RIAS Treffpunkts unter der Leitung von Richard Kitschigin und Hans-Günther Goldbeck-Löwe. Der RIAS Treffpunkt, das war ein Jugendjournal, das es so damals noch nicht gab. Eine Mischung aus kritischer Information und Musik. Und er war sehr beliebt bei den Jugendlichen sowohl in West- als auch Ostdeutschland. Deshalb konzentrieren sich auch die Macher in der heutigen Sendung auf die Jugend im geteilten Deutschland, wenn sie nach ihren Träumen und Realitäten fragen. Und jetzt geht's los.
Ladies and gentlemen, it's all about to happen. Let's hear it for the fantastic Rolling Stones.
Frühling 1967.
Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time erhebt die Jugend zum Mann des Jahres.
Under my thumb, there's a girl who once had me down. Under my thumb, there's a girl. Push me around. It's down to me. I said, oh, the way she does just.
Und in den Nächsten brennen die Feuer, schmelzen alltägliches Eis. Diese Feuer brennen ungeheuer warm und machen Herzen heiß. Diese Feuer brennen ungeheuer warm und machen Herzen heiß.
Happening Jugend.
Bevölkerungspolitische Prognosen behaupten, dass 1980 jeder zweite Erdbewohner unter 22 Jahre alt sein wird. Schon heute stellen die Jahrgänge unter 25 in den USA, der Sowjetunion und Kanada die Hälfte der Bevölkerung. In der Bundesrepublik und der DDR 36%. In realen Zahlen 21,7 Millionen bei uns, 6,1 Millionen drüben sind unter 25.
Der Konflikt, der zwischen der Jugend und ihren Eltern aufgebrochen ist, reicht über alle Gesellschaftssysteme und Erdteile hinweg. Die Anlässe, an denen er sich jeweils entzündet, mögen unterschiedlich sein. Die eigentliche Ursache des Phänomens liegt tiefer. Die heute 40- bis 50-Jährigen, die noch die meisten Kommandostellen der Gesellschaft besetzt halten, sind vor dem Zweiten Weltkrieg geboren. Sie wuchsen unter einem Himmel auf, der noch nie einen Satelliten gesehen hatte. So wurden sie die Pioniere eines neuen elektronischen Zeitalters, aber wie alle Pioniere wurzelten sie im Alten, organisierten sie die neue Welt nach dem Vorbild der Vergangenheit. Ihre Kinder, die Jugend der späten 60er Jahre, ist die erste Generation, die im Pionierland geboren wurde, die sich in der veränderten Welt der Raumfahrt und der Wasserstoffbombe, der weltumspannenden Kommunikation und der Umweltvergiftung wirklich einrichten muss. Sich einrichten, ohne die Traditionen der Eltern übernehmen zu können. Sie sind nicht einfach eine neue Generation, sie sind eine neue Art von Generation, die sich eine neue, eine bessere Welt wünscht. The world is going to be a better place.
And the world is gonna be a better place. There'll be smiles and joy on everybody's face. When they hear the sound of peace is coming near, then we know.
Bewusste, Tendenziös junge Menschen mit einer Eigenkultur, die noch nie so weltumfassend in Erscheinung trat.
Westdeutscher Soziologe, 63 Jahre alt.
Von der politischen Bedeutung her ist es meines Erachtens nach am wichtigsten, die Gesellschaftsform in der heute hergebrachten Weise zu ändern.
Dann höre ich immer, ja, Gott, Rücksicht nehmen, was wir geschafft haben in 20 Jahren und ja, und da können wir kein zweites Auto mehr haben und so, wie das jetzt weitergeht. Die Roten und so, na gut.
Das geht nur zu ändern, wenn mal die ältere Generation nicht mehr da ist.
Da ist sozusagen also Hopfen und Malz verloren, besonders eben bei einer Generation, die also das Dritte Reich erfolgreich überlebt hat.
Ich finde es schön, jung zu sein.
Und das willst du ewig tun, ja?
Möglichst.
Sie verwerfen die Lebensart ihrer Eltern, wie der heilige Franziskus die jenes reichen Stoffhändlers in Assisi verwarf, der sein Vater war.
Englischer Historiker, 78.
Amerikanisches Nachrichtenmagazin.
This is not just a new generation, but a new kind of generation.
Das ist eine neue Art von Generation. Eine neue, neue Generation.
Margaret Mead, amerikanische Anthropologin, 69.
Der gegenwärtig zu beobachtende Konflikt zwischen den Generationen ist weltweit. Er reicht über alle Gesellschaftssysteme und Erdteile hinweg. Schneller technischer Wandel oder technische Zurückgebliebenheit, Revolution oder Unterdrückung revolutionärer Aktivitäten, das Zerbröckeln eines alten Glaubensbekenntnisses, all das liefert immer nur die lokalen, nationalen Valeurs einer jugendlichen Unrast, deren Ursache tiefer liegt.
Dieses Rumkauen auf konservativen Erziehungsstandpunkten eigentlich, diese Zwangserziehung, das habe ich satt.
Ewig diese Bevormundung, das stört einen doch.
Das heißt, dass wir, wenn wir das ändern wollen, uns zusammentun müssten, weil wir schließlich selber am besten wissen, was für uns gut ist.
Es ist Zeit, von Frank Horeni, Jahrgang 46, geboren in Dresden. Aus Offene Fenster, Schülergedichte, Verlag Neues Leben, Ost-Berlin. Aus Kommuniqué des Politbüros des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zu Problemen der Jugend in der Deutschen Demokratischen Republik.
Die Mädchen und Jungen von heute werden in wenigen Jahrzehnten Hausherren des sozialistischen Deutschlands sein. Die Stunde der jungen Leute, der jungen Facharbeiter, Genossenschaftsbäuerinnen, Techniker, Lehrerinnen, Ingenieure, Ärztinnen, Künstler und Wissenschaftler ist nunmehr gekommen.
Die Hausherren von morgen bilden dennoch eine potenzielle Gefahr für den so jugendorientierten Staat.
Aus DDR heute von Hans-Werner Schwarze, West-Berlin.
Weniger die knapp 4 Millionen Kleinkinder, Kinder und Heranwachsende bis zum 15. Lebensjahr, vielmehr die fast ebenso vielen zwischen 15 und 30 Jahren, von denen zumindest ein Teil immer wieder zu erkennen gibt, dass die so intensive politische Erziehung zwar sein Denken prägte, eigene Gedanken jedoch nicht verkümmern ließ.
Unser Land ist jung wie unser Leben, unser Tag ist schön. Wie unsere Mädchen, wenn sie lachen, wie unsere Mädchen, wenn sie singen.
Mary Quant, Jugendmodeschöpferin in London. Noch nie waren die Jungen so wie heute die Schrittmacher.
Le Figaro, Tageszeitung in Paris. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es Jugend nicht. Es gab junge Leute. Und das Vorbild blieb der Erwachsene. Heute ist es fast umgekehrt.
Weltweiter Slogan, trau keinem über 30.
Ja, höchstens mein Bruder.
Ah ja, was bedeutet der für dich?
Ja, der ist für mich Vorbild. In jeder Beziehung kann er mir Ratschläge geben.
Dein Bruder ist älter?
Ja, 23.
Ideale als solche existieren kaum mehr so wie in früheren Zeiten, dass man sagt, man schwärmt für Albert Schweitzer oder man hat den Kennedy als Vorbild. Das ist nicht gut und wird deswegen auch kaum gebraucht.
Ich möchte gerne so sein. Ich möchte ich sein. Also schon ich. Wenn ich jetzt sage, ich schwärme für mich, ist das absolut noch nicht fertig. Aber ich hoffe, irgendwann mal eben so zu sein und dann schwärme ich halt für mich.
Ich lebe nach meinen eigenen Ideen und Urteilen.
Das muss man selber finden, wie man sich verhalten will. Oh, wenn man so will,
Dann bin ich mal ein Vorbild.
Margaret Mead?
Jede Generation weiß von der anderen, dass sie nie erfahren wird, was sie selbst erfuhr. Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir in diesem Sinne keine Nachfahren haben. Und deshalb haben unsere Kinder auch keine Vorfahren.
Nachrichtenmagazin Time. Von Bombay bis Berkeley, von Winlong bis Wolgograd signalisiert die Jugend ihre Entschlossenheit, nach ihren eigenen Rechten und moralischen Vorstellungen zu leben.
Ich finde, Moral ist ein absolut überholter Begriff.
Ich habe nie ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendetwas getan habe. Und ich glaube, ich lebe so richtig. Was man vielleicht noch unter Moral versteht, ist überholt.
Moral ist ein sprachlicher Begriff. Er ist für mich Mythos, also toter Glaube.
Moral ist für mich etwas, was ich in mir fühle und wo ich nur sagen kann, das war richtig und das war falsch. Es geht niemandem was an.
Moral als solchen würde ich in meinem eigenen Sprachschatz gar nicht aufnehmen. Ich finde, Moral ist immer ein Wort, das an einen herangetragen wird. Und das Dumme ist, dass Moral hauptsächlich von Erwachsenen erwähnt wird.
Das ist ein Doppelbegriff. Ja, ich meine, es gibt da unheimliche Gebote von, du sollst nicht töten. Auf der anderen Seite sind da Massenvernichtungslager und Napalm, verbrannte Kinder und alles. Ich meine, da noch von Moral zu reden, das ist eigentlich eine Unverschämtheit.
Was uns Neues gelingt, sprengt fast die Adern vor Schmerz und dröhnt die Zuschauen in den Ohren. Noch die Luft müssen wir uns erzeugen im leeren Raum.
Volker Braun, Prometheus. Jahrgang 39, Ost-Berlin. Mao Zedong.
Die Welt ist euer, so gut wie unser. Aber genau gesehen ist sie euer. Die Welt ist unser. Heute. Jetzt. Das gilt im Sozialismus wie im Kapitalismus, in der Deutschen Demokratischen Republik wie in der Bundesrepublik Deutschland. Mit dem Anspruch, Hausherr von morgen zu sein. Aber die Weichen auf dem Weg ins Jahr 2000 sind unterschiedlich gestellt. Zukunft nach Plan für die Jugend der DDR, Zukunft ohne fixiertes Ziel für die Jugend der Bundesrepublik. In beiden Fällen jedoch Zukunft, die in der Gegenwart wurzelt, die im Heute gedacht und gelebt wird. Die neue Art von Generation nimmt die Zukunft vorweg. Ihre Perspektive, jetzt soll es sein. Let it be now.
Es geht also darum, schon heute und nicht unter ferner Liefen, gleich, weil wir das Jahr 2000 im Auge haben, sofort, weil wir es wissenschaftlich so erkannt haben, die größtmögliche Wirkung unserer Produktion und die höchste Arbeitsproduktivität zu erreichen. Durch wissenschaftlich-technische Spitzenleistungen, Systemautomatisierung, komplexe Rationalisierung und planmäßige Strukturpolitik unter Ausnutzung der ökonomischen Gesetze. Ist dieser Prozess von historischer Größe? Ja. Nehmen wir alle schon daran teil? Direkt oder indirekt bestimmt er unser Handeln. Aber es geht um mehr. Die Initiative aller wird herausgefordert.
Junge Welt, Tageszeitung des Zentralrats der FDJ, 27. November, Leitartikel. Umfrage, wovon träumen Sie?
Vielleicht mal irgendwie eine leitende Position einzunehmen.
Wunschträume sind für mich keine direkte Realität.
Ich möchte die Schule zu Ende bringen und ich möchte studieren und was ich da mache, da habe ich keine.
Ich habe keinen Wunsch, wunschlos. Ich bin ja glücklich. Ich bin ja zufrieden. Was soll ich mit wünschen? Was soll ich mir denn wünschen?
Natürlich. Ich versuche in meinem Beruf gerade das zu erreichen, was andere Leute zum Beispiel mit Politik zu erreichen suchen. Ich versuche erfolgreich zu agitieren.
Dass sich eben die Verhältnisse ein bisschen ändern in der Gesellschaft. Dass man mehr auf die Menschen selber kommt als auf ihre Leistungen.
Ja, ich hoffe natürlich, dass ich jetzt erstmal im Herbst meine Prüfung mache. Ne?
Irgendwas mach ich mal irgendwann und dann komm ich ganz groß raus.
Wunschträume sind heute nicht mehr die vom Häuschen am Meer mit Blick auf die Alpen, obwohl noch immer jeder eins haben will. Dergleichen preiszugeben wäre zu privat. Man will auch nicht warten. Die Jugend bereitet sich nicht mehr auf das Leben vor, sie lebt es. Übrigens ist sie nicht nur jünger, wie Akzelerationsforscher versichern, sie hat auch mehr davon.
Kennt auch sein Ziel. Irgendwas mach ich mal, irgendwann und dann komm ich ganz groß raus.
Wunschträume habe ich viele. Der Hauptwunschtraum ist eben der, dass ich glücklich bin.
Lotto zu gewinnen oder sowas?
Ach nee, ich spiele kein Lotto. Von meinem Durfsingehalt.
Dass die Menschen völliges Vertrauen zueinander haben können.
Mein Wunschtraum wäre die Verwirklichung des Kommunismus.
Die eigene Wohnung. Ich möchte ausziehen von zu Hause. Ich möchte ein eigenes Zimmer haben.
Dass ich die sogenannte Revolution noch erlebe.
Es wäre schön, wenn jeder das tun könnte, was er für richtig hält und was er für schön findet. Und jeder könnte sich erlauben, was er wollte.
Die ganze Gesellschaft sollte ohne Vorurteile sein. Es dürfte keine Kriege geben. Und sie müssen also nur füreinander da sein.
Das wäre natürlich schöner, wenn die Umweltverschmutzung zurückgehen würde oder wenn der Verkehr nachlassen würde. Denn wenn das so weiterläuft wie jetzt, dann könnte man ja wohl die ganze Erde asphaltieren und es werden immer noch nicht genug Straßen vorhanden sein.
Dass es eben diese großen Klassenunterschiede nicht mehr bestehen würden. Dass im Endeffekt so ziemlich jeder gut auskommt und jeder ungefähr gleich viel Geld hat, jeder seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann, dass er keine Lebenssorgen, keine Existenzsorgen zu haben braucht.
Meiner Ansicht nach ist im Jahr 2000 noch nicht sehr viel erreicht. Wahrscheinlich beginnen jetzt die großen Krisen, die im Jahr 2000 wahrscheinlich auf den Höhepunkt zugehen werden. Und dass eben der ganze soziale Scheiß, der da heute aufgebaut worden ist, um die Leute ruhig zu halten, wegfallen wird.
Es gibt keine Zukunft, es gibt nur eine Gegenwart.
Ausschneiden, weitergeben, aushängen. Nur ein paar Fragen an dich. Hast du Fantasie zum Träumen? Hast du Lust zum Träumen? Hast du Mut zum Träumen? Was tust du am Donnerstag, dem 6. Januar im Jahre 2000?
Die Preise sind gedruckte und gesiegelte offizielle Einladungen in einer Spezialhülle zu einem großen festlichen Bankett der sozialistischen Tageszeitung Junge Welt am Sonnabend, dem 8. Januar des Jahres 2000 in Berlin.
Ich darf eine sowjetische Delegation begleiten. Unsere herzliche Freundschaft zur Sowjetunion hat ewigen Bestand. Während des Frühstücks, das ich wie immer selbst zubereitet habe, verfolge ich die neuesten Nachrichten. In Westdeutschland ist im Ruhrgebiet der Generalstreik ausgebrochen.
9 Uhr, Arbeitsbeginn. Der Direktor weist über Sprechfunk mit äußerst kurzen Informationen seine Hauptabteilungsleiter an. Diese geben entsprechend der Leitungsebene Informationen weiter, sodass alle Mitarbeiter innerhalb von 10 Minuten über das Geschehen im Großkombinat unterrichtet sind und jeder seine Aufgabe kennt.
Gegen 10 Uhr erhält mein Sohn von meinem Roboter eine Ohrfeige. Ich bringe ihm bei, dass das sehr unpädagogisch ist und stelle sein Elektronengehirn auf die Erziehungsmethoden von Makarenko ein.
Ich werde dann irgendeine große Fahrt antreten und unterwegs schöne Mädchen sehen.
Wenn ich groß bin, fliege ich zu den Sternen und ich nehme mit, was mir gefällt. Dass in all den weiten Himmelsfernen lebt ein Stück von unserer neuen Welt.
Antworten zum Preisausschreiben Träume ins Jahr 2000.
Und ich werde mit euch fliegen, und ich werde mit euch fliegen, weil ich euer Kosmonautenbruder bin.
Auch die Menschen sind anders geworden, zuvorkommender. Keiner fühlt sich mehr über den anderen erhaben. Der Omnibusfahrer ist ein genauso geachteter Mensch wie der Hochschulprofessor. Ich sehe, wie sich ein Bauer von einer der vielen Großraumwirtschaften mit einem Fachwissenschaftler über die komplexe Anwendung neuartiger Erntemaschinen unterhält. Das ist für beide ein Alltagsgespräch, das einfach dazugehört.
Im Jahr 2000 bin ich eine Konditormeisterin und bediene eine vollautomatische Taktstraße für Torten.
Für heute Nachmittag haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Die Jungen sollten es kennenlernen und die Alten wollen es zeigen, ob sie es noch können, das Mauern. Und zwar ganz traditionell. Ein Stein, ein Kalk, ein Bier.
Also mir tun ehrlich gesagt die Leute leid, die da so etwas verklemmt und zurückhaltend leben. Denn für meine Begriffe, also es ist einfach mit eines der wichtigsten Dinge in der Beziehung zwischen Mann und Frau, dass man da relativ ungehemmt miteinander lebt und so weiter. Und wenn man sich überlegt, wie doch die Generation vor uns gerade diesen Punkt gegenübergestanden haben, kann man doch direkt von einer Revolution sprechen, die sich bei der heutigen Jugend in Bezug auf Sex abspielt. Ich persönlich bin ganz offen, um zu sagen, dass ich diesen Sex mehrmals am Tag und so oft es geht überhaupt brauche. Und wenn ich daran denke, wie dann eben unsere Eltern vielleicht gelebt haben, und kann ich nur sagen, dass ich sehr froh darüber bin, zu der heutigen Generation zu gehören.
Es stimmt schon, dass die Jugend praktisch erst jetzt den Sex richtig entdeckt hat, dass es etwas ganz Natürliches ist und meiner Ansicht nach sehr schön ist, denn es macht einfach Spaß und es ist genau das Gleiche, als ob man nun Zähne putzt, übertrieben gesagt, ja, und ich nehme lieber Sex ohne Liebe als gar keinen Sex.
Die Sexualität ist nicht befreit worden, damit sie angewendet werde, um dem Einzelnen ein größeres Maß an Lustgewinn zu gestatten, sondern um sie manipulierbar zu machen. Die Freizügigkeit, mit der Sexualsymbole oder Liebespraktiken zum Markte getragen werden, sie steht allein im Dienste der Marktbelebung.
Gisela Stelli in der Wochenzeitschrift Die Zeit, 1968.
Generationen, die einst ihr Weltbild und ihre Lebensweise in einem kompletten Jahrhundert allmählich veränderten, wechseln heute ihren Daseinsstil binnen 5 Jahren. In einer einzigen Familie mit Geschwistern zwischen 12, 17 und 23 Jahren können 3 völlig verschiedene Weltbilder vertreten sein.
Die Tageszeitung Berliner Morgenpost.
Da ist ein Glasfenster, ihr sitzt dahinter. Weich flackern eure Gesichter, eure Herzen sind warm. Was wollt ihr? Ihr liebt die Liebe, liebt doch Sicherheit und Wärme. Mich friert's. Wenn eure Züge entgleisen, seid ihr hin. Passt auf die Weichen auf.
Primaner-Lyrik, Wolf-Ulrich Naumann, Jahrgang 44. Jürgen Bartel, 18 Jahre alt, in der Diskussionsspalte der Hamburger Zeit.
Diese Generation gliedert sich in 2 Gruppen. Die bewusste, rebellierende Minderheit und die schweigende Mehrheit, deren Passivität von den Herrschenden als Votum für diesen Staat interpretiert wird.
Eigentlich so wie es ist, so ist es gut.
Ich bin relativ zufrieden.
Mit der Schule bin ich zufrieden, mit dem Zuhause nicht.
Im Beruf, das müsste man ein bisschen nach Plan gemacht.
Es besteht die Gefahr, dass ein erdrückend großer Teil der heutigen Jugend zum manipulierten Konsumbürgertum wird, das sich widerstandslos im Produktionsprozess hin und her schieben lässt.
Man müsste also praktisch immer Selbstinitiative ergreifen.
Boah, es könnte sich einiges ändern, aber so viel ist es vielleicht gar nicht.
Jugendforscher Viggo Graf Blücher.
Anpassung ist das dominante Verhaltensmuster.
Ja, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Mein momentaner Stand bei der Bundeswehr, der behagt mir natürlich absolut nicht. Aber dann geht es sofort mit dem Studieren weiter und ich kann mich also beruflich so gesehen überhaupt nicht beschweren. Und privat, da habe ich mich eben verlobt und ich finde, da kann man auch zufrieden sein.
Wer ist also mit seinen Verhältnissen im Beruf schon zufrieden?
Was soll denn anders sein?
Tja, die Arbeit müsste einfach interessanter sein, abwechslungsreicher sein.
Es gibt Sachen, an denen man schon etwas aussetzen könnte und besser machen könnte. Aber es gibt schon viel Gutes.
Wärme und Sonne und Zufriedenheit.
Das reicht Ihnen?
Ja.
Jugendforscher Graf Blücher.
Erstmals wieder eine Generation, die als völlig normal zu bezeichnen man allen Grund hat.
Tropft er uns auch ins Gesicht. In großen Pfützen spiegelt sich die ganze Stadt. Am Himmel. Wir können schon die Sonne sehen. Im Windstein badet sich ein kleiner Spatz. Und wir schauen ihm zu.
Dritter Platz im 5. Schlagerwettbewerb der DDR.
Regen stört uns nicht.
Tropft er uns auch ins Gesicht. Ich spüre dich und deine Wärme.
Bist du so?
heißt unsere neue Junge Welt-Diskussion.
Junge Welt, Organ des Zentralrats der Freien Deutschen Jugend, Ost-Berlin.
Was heißt heute, revolutionär zu sein? Erkennst du dich wieder in den Forderungen Walter Ulbrichts an jeden FDJler? Bist du auf dem Weg dorthin? Das möchten wir wissen.
Erste Antwort von K. Toba, abgedruckt am 8.12.1970.
In meinem Kollektiv gibt es auch noch schwierige Situationen. Ich glaube, dass ein Revolutionär von heute unbedingt ein Mensch sein muss, der für die Gesellschaft etwas leistet. Leider gelingt mir noch nicht alles, aber ich gebe nicht auf.
Zitate aus Briefen junger DDR-Bürger.
Bei Umfragen, die von offizieller Seite hier gemacht werden, äußert sich zwar jeder positiv, aber was soll er sonst sagen? Sagt man seine wirkliche Meinung, bekommt man das irgendwann einmal zu spüren.
Gut, es stimmt. Bei uns ist nicht alles so, wie wir es uns als Jugendliche wünschen. Beschränkte Reisemöglichkeiten, einseitige Informationen, eine Steifheit gegenüber dem Westen, insbesondere in kultureller Hinsicht. Aber kann man von einigen Sachen gleich auf das ganze System schließen? Es gibt bei uns auch Sachen, die doch irgendwie einwandfrei sind.
Ich stehe nicht gerade auf unserem Staat, ebenso wenig wie auf eurer Politik. Meiner Meinung nach ist die Politik auf beiden Seiten nur Politik der Verdummung des kleinen Mannes. Den idealen Staat gibt es noch nicht und wird es auch vorläufig nicht geben.
Es ist zum Beispiel heute nicht mehr so, dass man unsere Not und Sorgen mit Päckchen und Paketen oder sonstigen Wohltätchenspenden lindern kann. Das mag vielleicht vor 10 Jahren gestimmt haben. Heute hat sich unser Lebensstandard so weit entwickelt, dass man doch immerhin ein solides Durchschnittsbürgerleben führen kann.
In einem gottverlassenen Dorf wie bei uns ist der Sonntag eine Qual. Man freut sich schon auf die kommende Woche den ganzen Tag. FDJ und Pionierveranstaltungen werden so gut wie gar nicht durchgeführt.
Ich bin hier bei der Armee. Das Leben ist hier einwandfrei, aber trotzdem könnte es besser sein.
So wie ich mir den Mann meiner Träume vorstelle, so ist mein Freund N. Wir haben uns im Spreewald kennengelernt, als ich dort mit unserem Betrieb war, in Urlaub. N und ich bauen auf unsere Treue und unser Vertrauen. Und gegenseitiges Vertrauen ist wohl das Wichtigste.
Unsere Sommerreise führte in das Glück und es kam.
Jugend im anderen Teil Deutschlands.
Von Rudolf Merker, Juventa Verlag, München.
Die breite Mitte ist angepasst. Sie nutzt gewisse Chancen, die ihr in Bildung und Beruf geboten werden. Ihr Verhalten ist weitgehend materiell orientiert. Obwohl sie zum Teil weiß, dass der Standard im Westen auf vielen Gebieten höher liegt, zeigt sich ihr darin keine mögliche Alternative. Verbesserungen, die Gewinnung eines höheren Sozialprestiges und eines gewissen Spielraumes werden deshalb primär nur innerhalb der vorgegebenen Ordnung vorstellbar. Um in ihren Genuss zu kommen, ist konformes Verhalten eine Vorbedingung.
Wenn wir beide davon träumen, dann fällt uns wieder das kleine Liedchen ein. Hey, rast war free, das ist unsere Melodie.
Im Treffpunkt vom Sonnabend, guten Tag. Hier sind die Kings für John Lennon II. Aus Freiberg und natürlich auch für den Kings-Fan aus Spremberg. Da bin ich eben gegen das Mikro gestoßen. Pardon, it's all too much. 6:09. The Beatles, und das senden wir für, wollen wir eben mal schauen, eine ganze Menge Leute. Für den größten Beatles-Fan aus Lichtentanne und für Fürst Reinhard aus Strausberg und für Reinhard aus Erfurt und für John Lennon II. Aus Apolda. It's all too much. The Beatles.
Liebes Treffpunkt-Kollektiv, gleich zu Beginn die Feststellung, ich bin absoluter Stones-Fan.
Soul ist meine besondere Schwäche, leider gibt es solche Platten bei uns nicht. Auch höre ich gern alte Rockaufnahmen.
Zurzeit verbringen wir unseren Urlaub in Polen. Leider können wir hier keinen Treffpunkt hören, was uns sehr fehlt.
Hallo Treffpunkt, heute versuchen wir zum 5. Mal euren Sender zu erreichen. Es wäre dufte, wenn es klappen würde.
Junge Welt, es ist eine Flucht in die Welt der schönen Träume. Und das ist das krasse Gegenteil von einem ernsthaften, kämpferischen Engagement gegen die kapitalistische Gesellschaft.
Und hüben wie drüben gibt es junge Leute, die sich weder bewusst anpassen noch unbewusst manipulieren lassen. Aktive Minderheiten, die sich nicht abfinden, die sich engagieren und ändern wollen. Sie protestieren gegen die Starre einer Gesellschaft, deren Strukturen immer fester werden. Sie laufen Sturm gegen eine Welt, in deren technischer Perfektion der Mensch nur nach seiner messbaren Leistung zählt, die letztlich inhuman zu werden droht. Sie wollen eine menschliche Welt. Ihr Ruf erschallt von Berkeley bis Berlin, von Paris bis Moskau. Ihre Revolten schreckten den Westberliner Senat, den General de Gaulle, den amerikanischen Präsidenten und die Interventionstruppen in Prag. Nicht die sauber sich anpassende Mehrheit, sondern die statistisch eigentlich irrelevanten Randphänomene beunruhigen die Erwachsenengeneration. Kein Zweifel, die Berliner Studenten werden die bestehende Gesellschaftsordnung nicht stürzen können. Andererseits, ohne ihr Engagement, ohne ihre Aktionen, hätten viele konkrete Veränderungen der letzten Jahre noch lange auf sich warten lassen. In West-Berlin, in Westdeutschland. Die offene Gesellschaft der kapitalistischen Bundesrepublik hat Raum für Kritik. Sie macht es ihren Kritikern nicht eben leicht, aber sie duldet sie. Der Ausschließlichkeitsanspruch, den die Kontrolleure der sozialistischen Macht in Ost-Berlin vertreten, verbietet jede Systemkritik von vornherein. Engagement für einen humaneren Sozialismus ist drüben ungleich schwieriger als hier. Hier hat der Ruf Dubček keinem Protestanten die Freiheit gekostet.
Plant eure Revolution, aber macht keine Fehler. Prüft jeden Mitstreiter oder die Herrschenden werden euch einsperren. Weil die Alten euch besiegen wollen. Die Langhaarigen sollen aus der Stadt verschwinden. Sie haben vergessen, dass sie selbst Rebellen waren, als sie 42 für die Freiheit kämpften. Aber wie wirst du dich fühlen in 20 Jahren, wenn deine Töchter und deine Söhne dich für die Dinge kritisieren, die du getan hast?
Oskar Negt, Ideologe der Neuen Linken in der Bundesrepublik.
Aus Erkenntnis und Erfahrung, dass weder das parlamentarische Regierungssystem noch die zentralistisch-bürokratischen Parteien die historisch notwendigen Emanzipationsprozesse einleiten und eine demokratische Transformation der westlichen und östlichen Gesellschaftsordnungen organisiert durchzuführen imstande sind, ergibt sich für die Neue Linke ein dritter Weg, der gleichzeitig quer zu den Koexistenzfronten und zu den Institutionen der etablierten Systeme steht.
Wenn ich euch nun hin und wieder bittere Balladen brülle, Lieder voller Traurigkeiten, redet euch dann ja nicht ein, mir ging schlecht und ich sei traurig, ich sei voller Bitterkeiten. Ihr erinnert euch, es sind doch nur so traurig, bitter, finster unsere ansonsten großen und so schön bewegten Zeiten und so schön bewegten Zeiten.
Wolf Biermann, Ost-Berlin, Chausseestraße 131.
Der Schah ist, wird hier nach Deutschland geholt, man schmeißt ihm 40 Millionen Mark in den Rachen. Der Schah übt da drüben eine Diktatur aus, die bedeutend schlimmer ist als die, die in der DDR ausgeübt wird. Es werden Leute, wenn sie gegen ihn sind, umgebracht. Die Bevölkerung hungert und der Schah, der verprasst das Geld zu Milliarden im Jahr.
Sagt Benno ohne Sorg, Student in West-Berlin. Was wisst ihr über ihn? Wie stark Benno ohne Sorg?
Dass die Studenten heute wirklich stärkeren Anteil an der Politik nehmen als früher, kann nicht mit dem Hinweis auf die Protestdemonstrationen im Juni 1967 beantwortet werden. Zwar war für jeden zweiten Studenten der Tod Benno ohne Sorgs ein Anlass zur Teilnahme an einer Demonstration, aber der Anlass war außergewöhnlich. Darf eine Gesellschaft überrascht sein, dass Studenten so heftig reagieren, wenn ein Student erschossen wird?
Deutschlands Studenten zwischen Reform und Revolution, die herausgeforderte Demokratie. Im gleichen Band zwei Absätze weiter.
So rar wie politisch engagierte Bürger sind politisch engagierte Studenten. Nur etwa 10% sind jeweils bereit zu einer politischen Mitwirkung.
Wolf Schönbohm, der frühere Bundesvorsitzende des einst der CDU nahestehenden Ringes christlich-demokratischer Studenten, ist Herausgeber dieser Schrift.
Man kann als Einzelner versuchen, zu einer Gruppe zu kommen, die Gruppe zu vergrößern und durch Solidarität etwas erreichen. Aber als Einzelner glaube ich das nicht.
Ja, im momentanen Staatsgebilde, Bundesrepublik, kann ein Einzelner an sich effektiv nichts tun. Es stehen ihm zwar rechtliche Möglichkeiten zu, Verfassungsklagen und so weiter, mit Hilfe einer Partei bzw. dann Fraktion, aber ansonsten
würde ich sagen, dass man als Einzelner gegenüber einer Gruppe immer oder zumindest größeren Gruppen gegenüber machtlos ist.
Ja gut, man kann versuchen, was gegen zu tun, nur ist das bei uns vollkommen unmöglich, weil dann kriegt man den direkt vorgehalten, ja, müsst ihr erstmal was schaffen, müsst ihr erstmal was arbeiten, dann könnt ihr eure Meinung dazu sagen. Und
versuch mal, Muttern zu erklären, warum du demonstrieren gehst. Versuch mal, Muttern zu erklären,
warum du auf Marcuse stehst.
Versuch mal, Muttern zu erklären,
wie die Verfassung funktioniert.
Versuch mal, Muttern zu erklären, wer an Biafra profitiert. Geht die alte Dame dann beim Demonstrieren mit? Bist du für die Massenbasisgruppenarbeit fit?
Ja, ich bekämpfe die kapitalistische Gesellschaft. Ich habe mich engagiert in einer revolutionären Gruppe.
Ich bin hier in einer Gruppe engagiert und ich kämpfe gegen die Arbeitgeberschicht.
Ja, also wir sind gerade dabei, in unserer Firma irgendwie uns Lehrling zusammenzuschließen, um etwas durchzusetzen, zum Beispiel im Betriebsrat ein Thema zu stellen, zum Beispiel Ausbildung. Und das eben von Lehrlings, also mit unseren Argumenten zu bekämpfen.
So oder so, die Erde wird rot. Entweder lieben rot oder todrot. Wir mischen uns da bisschen ein. So.
Biermanns Freund Robert Havemann sagt in seinem letzten in der Bundesrepublik veröffentlichten Buch Fragen, Antworten, Fragen:
Wir hier an der Universität haben große Aufgaben vor uns. Unsere Gesellschaftswissenschaftler müssen den Dogmatismus überwinden. In freiem wissenschaftlichen Meinungsstreit mit allen Ideen der Welt müssen wir unsere alte Kraft wiedergewinnen. Unsere Philosophie ist modern, sie wird die Jugend begeistern. Wir müssen uns endlich auch als Marxisten schöpferisch betätigen. Das ist die Aufgabe, die uns der 20. Parteitag stellt, die von uns abverlangt wird als Beitrag in der Endphase der Weltrevolution, die jetzt anhebt. Ich kenne einige Genossen, die jahrelang bei uns im Gefängnis gesessen haben. Das waren auch Leute, die den Knast schon in der Nazizeit gründlich kennengelernt haben. Was sie bedrückte, war auch nicht der Knast an sich. Es bedrückte sie, dass sie als alte Kommunisten hier bei uns im Gefängnis sitzen mussten. Und zwar nicht, weil sie sich gegen die Gesetze des Staates vergangen haben, sondern letzten Endes einfach nur deswegen, weil sie in wichtigen politischen Fragen eine andere Meinung vertreten haben als das Politbüro. Wobei es sich sogar meistens um Meinungen gehandelt hat, die in anderen kommunistischen Parteien nicht nur ungestraft vertreten werden dürfen, sondern manchmal direkt offizielle Parteimeinung sind. Diese Verfolgung von Kommunisten durch Kommunisten hat sie bedrückt, weil sie das Ansehen des Sozialismus beschmutzt.
Fragen, Antworten, Fragen. Von Robert Havemann für den sozialistischen Alltag. Singeklub in Ost-Berlin.
Früher gab es Hula-Hoop, hella, lila, lilu. Heute haben wir den Oktoberclub, hella, lila, lilu.
Vom Zentralrat ein scharfer Blick, hey lali lali lu, und schon sang die Republik, hey lali lali lu, hey lali lali lali.
Ebenso ist es mit den Beat-Songs, die diese Gruppen singen. Denn das Anliegen der Singeklubs ist es doch, ihren jugendlichen Zuhörern die SED-Ideologie auch noch bei Gitarrenmusik einzuhämmern. Ich halte diese Bewegung für eine der ideologisch gefährlichsten, da sich viele Jugendliche doch von der Ungezwungenheit und den Gitarrenklängen hinreißen lassen.
Ein Brief aus der DDR.
Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst.
oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück.
Unsere Singebewegung soll nicht vom Beat ablenken. Sie versucht es auch gar nicht. In einem Lied heißt es, dass Beat eine dufte Angelegenheit ist, dass man aber auch andere Dinge außer Beat kennen sollte.
Nur ein politisch toter Brand ist ein guter Brand.
Aus Im Brennpunkt, unabhängige Schülerzeitschrift, rechtsextremistisch.
Es ginge nicht an, Willy Brandt seine politische Hilf- und Trostlosigkeit, sein reaktionäres Wühlen in der wurmstichigen Werkzeugkiste des Absolutismus, seine Vorliebe für exkommunistische Freunde und Berater oder seinen chronischen Hang zur außenpolitischen Kapitulation und zum Verzicht vorzuwerfen, solange er Durchschnittsbürger bliebe und nicht etwa Entscheidungsbefugnis in deutschen Belangen forderte. Doch es ist nicht seine persönliche Angelegenheit, wenn Brandt Verzichte auf beinahe die Hälfte Deutschlands ausspricht, nur weil er, Brandt, kein Verhältnis zur deutschen Geschichte hat.
Ausgelatschte Wege von Marx bis Marcuse, abgedroschene Phrasen von Ulbricht und Brandt, Zementierung der Siegerwillkür statt Selbstbestimmung, Atomsperrvertrag statt echter Abrüstung, Ausverkauf, Verzicht, Unterwerfung. Erbärmliche Lösungen und alle Zukunft ist grau in grau. So schaut's heute aus.
Sie sagen mit Recht, was gibt mir das? Oder müssen wir uns das gefallen lassen? Wir sagen nein. Wir können eine andere Gangart erzwingen. Auch Sie.
Sag mir, wo du stehst und welchen Weg.
Wir sind von der Humanistischen Union, von den Jungdemokraten und den Jungsozialisten. Wir möchten Sie heute bitten, uns zu unterstützen bei unserem offenen Brief an den Justizminister Jahn. Der Paragraph 218, der im äußersten Sinne ungerecht ist, muss beseitigt werden. 1 Million Abtreibungen in jedem Jahr in Deutschland. Darunter viele Frauen, die nicht zu sterben brauchen, nur weil sie bei Kurfu schon in Händen sind. Sondern es müsste bei uns ganz legal in ordentlichen Kliniken betrieben werden. Darum helfen Sie uns bei der Abschaffung des Paragraph 218. Kommen Sie zu unserem Informationsstand und tragen Sie sich bitte in unsere Listen ein. Es wird bestimmt zum Wohle aller sein.
Engagieren, so oder so? Oder als Entwicklungshelfer?
Der Gedanke Entwicklungshilfe hatte etwas Zündendes. Einmal das Abenteuer, was zu locken schien, und zum anderen dabei gleichzeitig verbinden zu können, dieses Gefühl der humanitären Hilfe, die man leisten kann. Denn mehr war es damals ganz sicher nicht.
Es ist also wahrscheinlich bei allen und immer eine Mischung mit unterschiedlichen Prioritäten natürlich, von Abenteuerlust, von helfen wollen, von Idealismus, von Reiselust und exotischen Ideen, zu viel Karl May gelesen haben und so weiter nicht.
Ich bin dann eines Tages halb aus Abenteuerlust, halb aus Stillstand in meinem Beruf hier in Berlin, bin ich dann zum Deutschen Entwicklungsdienst gegangen.
Wunschtraum wäre es, die Gesellschaft dahin zu verändern, dass die Menschen nicht mehr durch die Menschen ausgebeutet werden und unterdrückt werden. Ich meine jetzt ganz konkret die Verhältnisse nicht nur in der Bundesrepublik, sondern überhaupt in den westlichen Ländern, wo eben ein kleiner Teil, das heißt, ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind nur ganz wenige, sich an den anderen Bereichen, die den ganzen Tag arbeiten und für die Gewinne bringen, ja. Das wäre also mein Wunschtraum, diese Leute davon zu jagen und die Macht in die Hände des Volkes zurückzuführen.
Ich will euch sagen, dass keiner das Träumen vergessen soll. Auch nicht jene, denen das Wort überlastet, die Vokabel der Vokabeln ist. Ich will euch sagen, dass im Traum nicht Fantasie proportional Illusion sein muss. Das könnten Liebende nie verstehen. Auf den Schienen strengen ins Glück entgleisen die Zeiten der Einwände. Alle erhobenen Zeigefinger und Exaktheiten mathematischer Dogmen. In unseren Hirnen dürfen nicht nur Motoren brüllen, denn auch die Geigen der Eustrachs können Strom erzeugen. Ich will euch sagen, dass auch Raketen einst nur Träume waren. Soll heute ihr Treibstoff die Poesie verqualmen? Ich will euch sagen, dass wir beim Träumen auf Sternen der Erkenntnis landen können.
Ich will euch sagen, von Frank Horeni, Dresden. Soziologische Randphänomene, aktive Minderheiten der Jugend in Ost und West, nicht angepasst, nicht integriert, nicht konform. In der DDR häufig unter dem Mantel äußerer Anpassung, zur Selbsterhaltung. Wie groß die Gruppe derer ist, die Gegenvorstellungen entwickeln, lässt sich nicht abschätzen. Dass sie latent vorhanden ist, wird immer dann deutlich, wenn irgendwo in einer Betriebsgruppe, einer Hochschulgruppe oder im künstlerischen Bereich Konflikte mit Trägern feindlicher Ideologien, wie es dann in der jungen Welt heißt, ausgetragen werden. Offener Protest dagegen im Westen. Schwankend zwischen Theorie und Aktion. Ideologisch angesiedelt zwischen klassischem Marxismus und moderner Soziologie. Ein gemeinsamer Nenner der vielfältigen Vorstellungen vom humanistischen Sozialismus in der hochindustrialisierten Gesellschaft der 70er Jahre wurde nicht gefunden. Vom Anarchismus bis zum Neomarxismus reicht die Skala der Interpretationen. Terroristische Auswüchse des anarchistischen Flügels trugen ihm den Vorwurf des Linksfaschismus ein, selbst von wohlmeinenden Kritikern. Rebellion der intellektuellen Jugend gegen die Wohlstandsbundesrepublik der Väter, die ihr unaufrichtig erscheint, autoritär, erstarrt im Leistungs- und Konsumdenken, manipuliert in Bedürfnissen und Meinungen. Stimmen der Jugend, einer neuen, ungeduldigen, häufig übertriebenen, meist angepassten, seltener aktiv rebellierenden Jugend, einer im deutschen Falle überdies geteilten jungen Generation. Zwei Gesellschaftssysteme stehen sich gegenüber. Die offene kapitalistische Gesellschaft hier, die sozialistische Gesellschaft drüben. Was haben sie gemeinsam? Träumen die Kinder von Marx und Coca-Cola noch von dem einen Land, von der einen Nation?
Umfrage Einheit. Was sagt Ihnen der Begriff?
Einheit, das klingt immer so wie Geschlossenheit, wie heile Welt. Und ich glaube, in diesem Sinne werden wir heute in der deutschen Politik überhaupt nicht arbeiten können.
Brücke der Einheit, Tag der Einheit, es wird viel über Einheit gesprochen. Die Einheit wird wahrscheinlich nie mehr sich realisieren. Und ich halte diesen Begriff Einheit höchstens im Konzept der europäischen Einheit für sinnvoll.
Einheit wäre für mich, wenn die Mauer weg wäre, wenn wir unsere Verwandten, unsere Freunde von an auf der anderen Seite sehen könnten.
Umfrage Wiedervereinigung. Was sagt Ihnen der Begriff?
Wiedervereinigung würde nach dem Herkömmlichen bedeuten, dass man etwas wiedervereinigt, was also geteilt ist. Faktisch geteilt ist. Und dies könnte unter den jetzigen Bedingungen nur mit Gewalt geschehen. Von daher kann es also nur ein Nebeneinander geben und keine Wiedervereinigung.
Die Wiedervereinigung ist durchaus möglich, meiner Meinung nach. Bloß man müsste dann noch sehr viel für arbeiten und nicht so Wiedervereinigung, so wie sich die Politiker das heute vorstellen, die meisten jedenfalls, ist es meiner Meinung nach nicht mehr möglich.
In der DDR und in der Bundesrepublik passt man sich den politischen Verhältnissen an. Und vor allem bei uns sind überlieferte Werte, Nation, Vaterland beispielsweise, unter dem Einfluss der jungen Kritiker auch im Bewusstsein der großen Masse fragwürdig geworden.
Auch drüben ist die Jugend nicht die Avantgarde des Systems. Aber ebenso wenig erwartet sie dessen Zusammenbruch, um sich dann nach unserer Ordnung zu organisieren. Frage, was bleibt dann noch? Träumen junge Leute, wenn nicht von der staatlichen Einheit, dann von gegenseitigem Verständnis?
Umfrage. Haben Sie das Gefühl, über die DDR Bescheid zu wissen?
Man ist einfach einseitig informiert. Ist
man. Man müsste vielleicht auch in unseren Schulen objektiver darüber berichten.
Aber sicher. Ich habe genug darüber gelesen. Weil ich weiß, wo ich lesen muss. Andererseits erlebe ich es täglich, dass Leute in den Buchladen kommen und eben nicht wissen, wo sie es kriegen können.
Genau, Bescheid wissen tue ich auch nicht.
Bescheid wissen würde es heißen, dass ich wirklich mich gut auskenne damit und ich kenne mich tatsächlich viel zu wenig aus mit der DDR.
Ich meine, eben vielleicht auch, weil ich keine Verwandten habe, ist mir es an für sich völlig egal, ob vereinigt wird oder nicht.
Hans-Werner Schwarze, DDR heute.
Unter den vielen, die sagen, dass es ihnen nicht schlecht gehe, nennt nahezu jeder, nach einem Negativkatalog gefragt, an erster Stelle das Westreiseverbot. Der Ärger darüber, nicht in die Bundesrepublik oder ins westliche Ausland fahren zu dürfen, ist allgegenwärtig und permanent. Immer wieder kommt das gleiche Argument. Selbstverständlich würden wir zurückkommen, wenn wir wüssten, dass wir im nächsten Jahr wieder reisen dürften. Aber dass uns unsere Regierung trotzdem nicht fahren lässt, beweist ihr Misstrauen uns gegenüber. Und das ist demütigend und deprimierend.
Umfrage. Würden Sie hinfahren?
Sich selbst an Ort und Stelle zu informieren, würde ich auf jeden Fall diese Sache begrüßen.
Ja, warum sollte ich nicht in die DDR fahren? Ich würde dadurch eben wirklich mal kennenlernen, wie es da drüben aussieht und könnte dann, wenn ich zurückkomme, eben erst mal drüber nachdenken, was wirklich gut ist.
Ja, sofort würde ich mitfahren.
Ich würde hier allein hinfahren. In meiner Jugendgruppe stehen dann nur so Besichtigungen auf dem Plan und man kann überhaupt nicht mit den Leuten selber reden, ob die jetzt zufrieden sind oder nicht.
Ich würde auch mit einer Jugendgruppe hinüberfahren, denn ich war noch nie in der DDR.
Die wissen auch nicht genau, wie wir hier leben. Also die werden genauso wenig informiert wie wir von ihnen, die Ostzone.
Stimmen der Jugend. Träume und Wirklichkeiten in einem geteilten Land. Eine Sendung der RIAS Treffpunkt-Redaktion.
Das war's für heute bei Aus den Archiven. Wenn Sie uns gut finden, empfehlen Sie uns bitte weiter, liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.